Wir lesen Matthäus 22, Vers 35 bis 40. Und einer aus ihnen, ein Gesetzgelehrter, fragte ihn versuchend und sprach: Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir an Gott denken, dann denken wir meist an Begriffe wie gehorchen, dienen, verehren. Und das ist sicher richtig. Gott ist der Allmächtige, der Heilige, der Schöpfer. Da ist es ganz verständlich, dass da Begriffe auftauchen wie Gottes Furcht und Gottes Dienst. Aber der Herr Jesus bringt hier einen ganz anderen Gedanken nach vorn, den Gedanken Gott lieben. Und das ist umso erstaunlicher, als er gefragt wurde: Welches ist das große Gebot im Gesetz? Nun wissen wir doch alle einiges vom Gesetz. Wir wissen, dass Gott Mose das Gesetz gegeben hat, aber schriftlich hat er ihm nur einen ganz kleinen Teil gegeben, die 10 Gebote, die eingemeißelt in Stein. Mose, empört über das goldene Kalb, hat diese beiden Gesetzestafeln zertrümmert. Gott hat ihm das nicht übel genommen. Er hat gesagt: Hau dir 2 neue und ich schreibe dir die Gebote noch einmal. Diese 10 Gebote müssen Gott also außerordentlich wichtig gewesen sein. Und die beiden Gesetzestafeln, die haben ja auch einen Ehrenplatz bekommen in der Bundeslade. Da ist nicht viel hineingekommen, aber die beiden Tafeln waren da. Und in den christlichen Kirchen und Gemeinden spielen diese Gebote auch eine große Rolle. Die stehen in jedem Katechismus, die werden oder wurden jedenfalls im Religionsunterricht auswendig gelernt. Die 10 Gebote sind der Inhalt und Grundbegriff des Gesetzes, der Forderungen Gottes. Und nun, gefragt, nennt der Herr Jesus ein ganz anderes Gebot. Wir finden es in 5. Mose 6, Vers 5. Da steht es ganz genau, wie es hier gesagt worden ist. Das große Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und dann heißt es: Mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstande. Da fragt man sich natürlich: Ist denn Leben wichtiger als Gehorchen? Zwischen den beiden besteht ein großer Unterschied. Man kann gehorchen, ohne zu lieben. Am meisten gehorcht wird ja beim Militär. Und ich glaube, da wird am wenigsten geliebt. Die Vorgesetzten sind oft verhasst, aber gehorcht wird. Dann kann man auch gehorchen aus Vernunft. Ich denke, das tut manche Angestellte und Beamte. Der sagt sich, der Alte ist zwar im Irrtum, aber nun, es muss so sein. Aber aus Liebe, das ist etwas ganz anderes. Und ich möchte Folgendes behaupten: Man kann gehorchen, ohne zu lieben, aber man kann Gott nicht lieben, ohne ihm zu gehorchen. Das ist natürlich eine kühne Behauptung. Wenn jetzt jemand Gott nicht gehorcht, dann gelte nach meiner Vorstellung der Satz: Der liebt Gott auch nicht. Darüber müsst ihr jetzt selber einmal nachdenken, ob der Satz wirklich richtig ist. Man kann Gott nicht lieben, ohne ihm zu gehorchen. Erstaunlicherweise hat der Herr Jesus dann ein 2. Gebot genannt. War er gar nicht nachgefragt worden. Er sollte 1 nennen. Er nennt aber 2. Und er sagt von dem 2., das ist ihm gleich. Und das wollen wir einmal lesen. Da steht in 3. Mose 19, Vers 18: Da steht ein klein wenig mehr, als der Herr zitiert. 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin Jahwe. Das sagt Gott ihnen noch hinterher, um zu bestätigen, wer er ist und dem Wort Nachdruck zu geben. Hier wird nun zweimal von Lieben gesprochen. Gott lieben, den Nächsten lieben. Dasselbe kleine Wort bedeutet es dasselbe, keineswegs. Nicht nach dem Grad und auch nicht nach dem Inhalt. Zunächst nach dem Grad. Ich soll Gott lieben mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele, meinem ganzen Verstand. Ich soll also Gott lieben mit allem, was ich bin. Den Nächsten, den soll ich so lieben wie mich selbst. Es gibt Menschen, die lieben sich gar nicht so sehr selbst, die sind von sich selbst enttäuscht. Also für den Nächsten genügt, dass ich ihn liebe wie mich selbst. Nun, was den Inhalt angeht. In Lukas 10 finden wir dasselbe Ereignis, wie wir es auch hier haben. Auch da wird der Herr Jesus nach dem großen Gebot gefragt. Und dann war da, wie so oft, ein ganz Schlauer, der wollte sich selbst rechtfertigen. Und der hat dann gefragt, und wer ist mein Nächster? Und darauf hat der Herr Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Wir kennen die Geschichte. Ein Mann ist von Jerusalem nach Jericho gegangen, unter die Räuber gefallen, und der Samariter nimmt sich seiner an. Was hat der Samariter für diesen zusammengeschlagenen, blutenden Mann empfunden? Ich glaube kaum, dass es herzliche Zuneigung war. Ich bin sicher, es war Mitleid. Es heißt da auch, er wurde innerlich bewegt. Andere übersetzen, es jammerte ihn. Ganz eindeutig war die Liebe des Samariters Mitleid, das sich dann in Hilfsbereitschaft niederschlug. Einen ähnlichen Gedanken finden wir in 1. Johannes 3, Vers 17. Da schreibt Johannes, wer aber der Welt Güter hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also auch da sagt Johannes, wer nicht hilft, wer sich verschließt vor der Not der anderen, der hat keine Liebe Gottes in sich. Aber Gott lieben ist etwas ganz anderes. Wir können Gott ja nichts bieten. Wir können Gott nicht helfen. Er ist nie auf uns angewiesen. Aber das Erstaunliche ist, dass Gott etwas ganz anderes fordert als unsere Leistung, etwas ganz anderes als unsere Gaben. Er fordert das, was auch der Allerärmste ihm noch geben kann, seine Liebe. Und er fordert das, was manchmal der Reiche, der vielleicht 100.000 Mark für ein gutes Werk stiftet, ihm nicht gibt, seine Liebe. Und hier werden wir an 1. Korinther 13 erinnert, wo uns in den ersten Versen gesagt wird, dass alles Gute, das wir tun mögen, ohne Bedeutung ist, wenn es ohne Liebe geschieht. Gott will unsere Liebe, er will unser Herz, er will uns selbst. Wir müssen darüber einmal nachdenken. Das Verhältnis Gottes zu uns ist viel inniger, als wir ahnen. Und sofort entsteht die Frage, wie ist denn unser Verhältnis zu ihm? Das ist eine ganz wichtige Frage. Aber jetzt müssen wir zum Gebot zurückkehren. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Kann man Liebe befehlen? Nächstenliebe kann man in etwa befehlen, durch einen gewissen moralischen Druck. Nehmen wir mal an, wir werden aufgefordert, wie es ja schon vorgekommen ist, Pakete für Rumänien zu stiften. Jetzt hat da vielleicht ein Mann zu seiner Frau gesagt, oder vielleicht die Frau zum Mann, du, wir sollten ja auch ein Paket schicken, sind schon 30 da, unseres fehlt noch, fällt schließlich noch auf. Also da kann man einen gewissen moralischen Druck ausüben, wie du verschließt dich den Armen, das ist klar. Aber kann man denn befehlen, Gott zu lieben? Seht, hier liegen die Dinge ganz anders. Es gibt Menschen, denen kann man noch so oft sagen, sie sollten Gott lieben. Und die können es sogar versuchen. Die schaffen das gar nicht. Und dann gibt es andere, denen braucht man nicht zu sagen, du sollst Gott lieben. Und für die ist eigentlich dieses Wort. Für die ist es selbstverständlich, Gott zu lieben. Nun steht da, deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt ja immer Menschen, die können falsche Gedanken in Bibelworte hineinbringen. Und so hat man daraus auch den Schluss gezogen, jetzt müsste ich mich erstmal selbst richtig lieben, damit ich den Nächsten auch richtig lieben kann. Also wenn ich mir bis jetzt nur einen Anzug für 300 Mark gekauft habe, den Nächsten kaufe ich für 50, mich mal richtig lieben. An die Ferien wird noch eine Woche angehängt, ich soll mich ja lieben. Das sind so unsinnige Gedanken, wie man sie nur haben kann. Gott sieht in der Eigenliebe eine feststehende Größe. Und er sagt, wenn du deinem Nächsten das gibst, was du dir selbst gibst, dann ist alles in Ordnung. Wir brauchen nicht anzufangen, uns jetzt um uns selbst zu kümmern. Genau das Gegenteil wird dann erzielt, was wir tun sollen. Wir sollen uns um den Nächsten kümmern. Und wenn wir dem so viel geben wie uns, dann schneidet der ganz herrlich ab. Jetzt geht es darum, Gott zu lieben. Und da müssen wir zunächst einmal uns vor Augen halten, Gott sucht Gemeinschaft mit uns. Das ist wohl eine der erstaunlichsten Aussagen, die wir hören können. Sehen wir uns doch mal gegenseitig. Sind wir eigentlich so liebenswert? Es gibt eine ganze Menge, die suchen keine Gemeinschaft mit mir. Und ich kann das sogar verstehen. Und Gott, der sucht Gemeinschaft mit uns. Das ist das Unfassbare. Nein, es gibt noch eins, was genauso unfassbar ist. Wir Menschen, wir suchen immer die Verbindung nach oben. Das kann man deutlich merken, wer ein Auge dafür hat. Wenn in einen kleinen Kreis ein noch bekannterer hereinkommt, dann scharen sich meist wieder alle um den. Jeder möchte mit den Vornehmen und den Angesehenen zu tun haben. Wie kommt es nur, dass so wenig Christen sich echt für die Verbindung mit Gott interessieren? Er bietet an, und die meisten sind gar nicht interessiert an dieser Verbindung. Sie tun bitter wenig, um sie zu pflegen, bitter wenig, um sie zu fördern. Und trotzdem liebt Gott uns und sucht die Verbindung zu uns. Seht, das ist eines der großen Wunder der Bibel. Es gibt Stümper, die über die Bibel nachdenken und sich dann fragen, ob die Berichte stimmen können. Wenn da zum Beispiel steht, dass ein Toter auferweckt wird, dann sagen die, das kann nicht stimmen. Kann nicht stimmen, muss irgendein Märchen sein. Wisst ihr auch, warum das nicht stimmen kann? Weil wir keinen Toten auferwecken können. Und diese Menschen, die da sagen, das kann nicht stimmen, die sagen also, mehr als wir können, gibt es nicht. So naiv sind die. Und das sind oft Leute, die haben 15 Semester studiert, mehrere Fakultäten durchlaufen. Und die meinen immer noch, wir wären die Höchsten. Hier, das ist ein Wunder, dass der allmächtige Gott nach so verdrehten und querstehenden Menschen, wie wir es sind, fragt. Wie können wir das erklären? Ich kann immer nur eine Erklärung finden. Gott hat uns in seinem Bilde geschaffen. Das wird im Schöpfungsbericht stark betont. Wenn wir ihn genau lesen, dann wird das im Grunde genommen viermal gesagt. Zwar nur dreimal das Wort im Bilde und einmal das Wort Gleichnis. Gott spricht zu jemandem, es wird uns nicht gesagt, zu wem, lasst uns Menschen machen in unserem Gleichnis, in unserem Bilde. Und dann heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Josef sagt zum Pharao, dass die Tatsache, dass er einen bestimmten oder eine bestimmte Wahrheit zweimal geträumt hat, darauf hindeutet, dass das etwas sehr Wichtiges ist und dass die Mitteilung Gottes ganz zuverlässig ist. Gott hat es ihm ja zweimal gesagt. Und dies wird uns sogar viermal gesagt. Gott hat uns in seinem Bilde geschaffen. Ich glaube, das ist eine der vornehmsten Aussagen über uns Menschen. Darauf beruht auch die Forderung, die Gott an Noah stellt. Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn, kommt die Begründung, denn im Bilde Gottes ist er gemacht. Darum wacht Gott über uns. Darum will Gott nicht, dass jemand uns umbringt und dann unbekümmert davongehen kann, weil wir in seinem Bilde geschaffen sind. Und doch bleiben so viele auf Distanz zu Gott. Richtig nah kommen sie ihm nur nie. Sie haben so bestimmte Phrasen. Wir können unseres Heils gewiss sein. Einige erörtern dann noch den Unterschied zwischen gewiss und sicher. Ach wisst ihr, der Unterschied ist ganz einfach der. Gewiss ist ja etwas Subjektives und sicher ist etwas Objektives. Wir würden zum Beispiel nie von einem Gewissheitsgurt im Auto sprechen, da haben wir einen Sicherheitsgurt. Ist ja auch eine objektive Sache. Aber alles Subjektive ist Unsinn, wenn es nicht objektiv begründet ist. Und wenn meine Gewissheit sich nicht auf Sicherheit stützt, dann hat sie gar keinen Sinn. Also hören wir auf, den Unterschied zu machen zwischen Gewissheit und Sicherheit. Die wollen wir beide haben. Wir kommen mit nichts weniger aus. Aber warum haben die meisten so viel Distanz zu Gott? Wir kennen Gott nicht genug. Wir vertrauen ihm nicht genug. Dabei hat Gott sich uns geoffenbart. Denken wir an das Wort aus Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Einfache Tatsache. Paulus schreibt von Gott, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Keiner hat ihn gesehen, aber der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Das ist die beste Offenbarung, die wir über Gott haben können. Nicht durch einen Propheten, nicht durch einen Engel, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Einmal hat ein Jünger bei allem Wohlwollen den Herrn schwer beleidigt. Er hat gesagt, steht Johannes 14, Vers 9, Herr, zeige uns dem Vater und es genügt uns. Damit hat er doch gewissermaßen gesagt, alles, was du bringst, ist ja gut und schön, Wunder, Reden, Erklärungen. Aber Herr, zeig uns dem Vater, das genügt uns. Und der Herr sagt ihm, so lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Also der Herr Jesus hat uns dem Vater geoffenbart. Durch sein Leben, durch seine Lehre. Wenn wir ihn verstehen, wenn wir ihn kennen, dann wissen wir alles über Gott, was wir wissen müssen. Und bei unserem Herrn finden wir die ernste Seite, ganz eindeutig. Er konnte eine Geißel nehmen. Er hat die Pharisäer verflucht, siebenfaches Wehe. Finden wir auch die wunderbare Liebe. Er zeigt uns Gott in seiner ganzen Barmherzigkeit. Denken wir einmal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der junge Mann hat tatsächlich alles falsch gemacht, was er falsch machen konnte, hat das Vermögen vergeudet mit Dirnen und nun kommt er zurück, wahrscheinlich in seinen Lumpen, und er, wie sein Vater ihn sieht, da läuft er ihm entgegen. Der sagt ja so, als er noch fern war, sah ihn sein Vater, wurde innerlich bewegt, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn sehr. 5 Dinge. Ich finde immer das Schönste, dass Gott gelaufen ist. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass Gott läuft, nicht wahr? Wir laufen, wenn wir eilig sind. Gott kann doch nicht eilig sein. Aber wenn so einer nach Hause kommt, dann läuft der Vater im Himmel. All das sagen unsere Evangelisten in aller Ausführlichkeit den ungläubigen Menschen. Und jetzt muss ich einmal eine Frage stellen. Glauben wir es selbst? Manchmal habe ich den Eindruck, das müsste uns gesagt werden. Uns, die wir hier Sonntag für Sonntag zum Brotbrechen zusammenkommen. Vergesst es nicht. Der Vater ist so gütig. Wenn einer in seiner Not nach allem Versagen wieder zu ihm kommt, dann läuft er ihm entgegen, küsst ihn und umarmt ihn. Wir wollen allerdings nicht vergessen, was der verlorene Sohn gesagt hat. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Er hat seine Schuld bekannt. Und ein zweites. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Er hat überhaupt keine Forderung gestellt. Und wie er so kam, konnte der Vater ihn wieder liebevoll aufnehmen. Aber das sind noch 2 Sätze, die uns zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Das eine Wort habe ich schon so oft zitiert hier. Johannes 16, Vers 26. Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Der Vater selbst hat euch lieb. Seht, auf dieser Erde zählen Beziehungen so viel. Wer Beziehungen hat, ja, der kommt weiter, der kommt an den höchsten Stellen an. Und nun sagt uns der Herr Jesus, zur allerhöchsten Stelle, da braucht ihr gar keine Beziehung. Ich brauche den Vater nicht für euch zu bitten. Nein, nein, der Vater selbst hat euch lieb. Ist das nicht ein gewaltiger Gedanke? Ich muss allerdings auch den Nachsatz zitieren. Der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Und dann ist da noch ein ganz wunderbares Wort in Johannes 20, Vers 17. Da ist der Herr Jesus schon auferstanden. Da hat er den Tod überwunden. Da ist er schon in die andere, uns unsichtbare Welt hinübergegangen. Und dann sagt er zu den Jüngern, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das ist doch etwas Gewaltiges. Er sagt nicht, ich habe da oben besondere Beziehungen zu meinem Gott, eurer ist er nicht. Nein, nein, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. In Johannes 14 finden wir nun 3-mal 2 Begriffe vereint, den Begriff den Herrn lieben und ihm gehorchen. In Johannes 14, in den Versen 15, 21 und 23. Es ist nicht immer derselbe Wortlaut, aber immer derselbe Sinn. Etwa, wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. Oder wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und immer dieselbe Verheißung, auch da nicht derselbe Wortlaut, auch da derselbe Sinn. Einmal, ich werde den Vater bitten, er wird auch einen anderen Sachwalter senden. Ein andermal, ich und der Vater werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und das alles auf der Voraussetzung Liebe und Gehorsam. Ich denke, wir können Liebe verstehen als ein völliges Bejahen Gottes, als eine freiwillige, freudige Anerkennung, dass Gott der Herrscher ist, der Herrscher, der alles richtig macht, der Herrscher, dem alles gebührt, der Herrscher, dem wir gern die erste Stelle anvertrauen. Dazu müssen wir einmal ein Wort aus der Offenbarung lesen. Da sind Menschen in der Gegenwart Gottes und die beten Gott in einer ganz besonderen Weise an. Da steht in Offenbarung 11, ich lese von Vers 16 an, da wird uns gesagt, wer da anbetet. Da heißt es, Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihrem Thron sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, jetzt kommt's: Wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du angenommen hast deine große Macht und angetreten deine Herrschaft. Gott hat heute seine Herrschaft noch nicht angetreten. Heute kann hier noch jeder sich über den Willen Gottes hinwegsetzen. Heute kann der Teufel noch Menschen zu den übelsten Dingen beeinflussen. Aber dann kommt der Augenblick, in dem Gott seine Herrschaft antritt. Und im Himmel, die freuen sich darüber. Ah, wenn wir da oben sind, werden wir uns auch darüber freuen. Aber das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, ob wir uns heute darüber freuen. Und ob wir Gott heute zum Herrscher in unserem Leben machen. Und dann decken sich die beiden Dinge genau, wie sie in Johannes 14 stehen. Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. Nun finden wir noch einige wunderbare Verheißungen in der Bibel. Verheißungen, die denen gemacht werden, die Gott lieben. Und davon wollen wir einmal einige lesen. Da ist zunächst das bekannte Wort aus Römer 8, das schon so mancher für sich in Anspruch genommen hat. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott dienen, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Wie manche hat sich schon daran geklammert und hat sich gesagt, alles muss mir zum Guten mitwirken, so steht es in Römer 8. Aber wir dürfen die Voraussetzung nicht überlesen. Das gilt nicht für alle. Das gilt für die, die Gott lieben. Wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dann wirken mir alle Dinge zum Guten mit. Ich kann nicht die Voraussetzung weglassen und doch die Erfüllung erwarten. Das wäre widersinnig. Dann stehen da noch zwei interessante Worte im Jakobusbrief. Das erste in Jakobus 1, Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche er denen verheißen hat, die ihn lieben. Dann aus Jakobus 2, Vers 5. Höre, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, welches er denen verheißen hat, die ihn lieben? Aber dann ist da noch ein anderes Wort, das wir unbedingt lesen müssen. Das steht im Psalm 37, Vers 4. Ein Wort, das unser ganzes Leben bestimmen kann. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Wir haben doch alle viele Bitten unseres Herzens, vor allen Dingen die jungen Menschen. Was erhoffen die nicht alles? Und nun steht hier tatsächlich eine Voraussetzung, unter der Gott die Bitten des Herzens erfüllt. Habe deine Lust an dem Herrn. Wo wie mancher wird uns sagen oder vielleicht auch nur denken, ich bete schon so lange für dies oder das, passiert aber nichts. Scheint, als ob Gott gar nicht hörte. Warum hört er eigentlich nicht? Er hat es doch verheißen. Wir müssen eine Verheißung immer ganz lesen, nicht nur ein Stück. Es ist die Frage, ob ich einer bin, Paulus nennt ein Gebot, das sehr schwer zu halten ist. In Römer 7, Vers 7. Es ist das letzte von den 10 Geboten, du sollst nicht begehren. Da heißt es nicht begehren deines Nächsten, Haus, Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was sein ist. Das ist nicht so leicht. Nehmen wir einmal an, da sind zwei Bekannte, Der eine hat 5.000 Mark brutto, der andere 10.000 Mark brutto. Ja, ich brauche ja jetzt weiter gar nichts mehr zu sagen, nicht wahr? Der eine fährt vielleicht 1,4 Diesel und der andere 2,5 Liter mit 18 Ventilen. Na, ihr wisst ja, wie der Unterschied ist. Auch in der Wohnung, in allem zeigt sich der Unterschied, dass der eine eben viel mehr hat. Und jetzt soll der Arme nicht begehren. Das ist nicht leicht. Aber merken wir, da wird uns gesagt, was wir nicht tun sollen. Dieses Gebot ist viel schöner. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Etwas Positives. Hier wird uns nicht gesagt, womit wir aufhören sollen, sondern womit wir anfangen sollen. Jetzt muss ich einmal die Frage stellen, warum lieben wir Gott eigentlich nicht mehr? Ich glaube, ich kann zwei Gründe nennen. Einmal, wir erkennen zu wenig seine Größe und seine Herrlichkeit. Und wir erkennen zu wenig, dass Gott und wie Gott uns liebt. Ich weiß, dass wir hier gerade bei vielen ungläubigen Menschen auf ganz großen Widerstand stoßen. Sie sagen, sieh dir einmal all das Elend auf unserer Erde an. Wie wagt ihr überhaupt nicht, noch von der Liebe Gottes zu sprechen? Auch da geht es wieder darum, dass wir die Bibel genau lesen. Die Bibel ist gemessen an philosophischen und religiösen Büchern außerordentlich kurz und knapp. Gut, dass so ist. Stell dir mal vor, wir müssen solche Wälzer durchwühlen. Wäre ganz schrecklich. Aber weil sie so knapp ist, darum ist sie auch so vielsagend, darum ist oft in einen Satz alles hineingepackt und darum müssen wir sie anders lesen als ein Buch. Und da wird uns genau gesagt, wie Gottes Liebe sich zeigt. Ich könnte euch da vier Stellen nennen, die all dasselbe sagen. Ich erinnere nur an zwei. Einmal an den bekanntesten Vers des Neuen Testamentes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat also eine andere Schau von unserem Leben. Da steht nicht so sehr, hat Gott die Welt geliebt, dass er alle reich machte und lange leben ließ, bei guter Gesundheit, hohem Familienglück. Das steht da nicht. Gott hat eine andere Schau. Gott sieht die Ewigkeit und sagt, dieser Kerl da, der soll doch nicht in der Hölle landen, der soll bei mir im Himmel sein, dass er nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dafür hat Gott etwas getan. Wollen wir ihm jetzt sagen, Vater, du hast nicht die richtige Vorstellung. Wir wissen das alle viel besser. Du mit deiner Ewigkeit, lass uns doch damit in Ruhe. Hier will ich es schön haben. So denken viele. Glücklicherweise geht Gott nie auf unsere verworrenen Gedanken ein. Gott sorgt für das Wichtigste. Und das hat er sich sehr, sehr viel kosten lassen. Uns alle reich machen und gesund erhalten. Das könnte er spielen, kostet ihn gar nichts. Braucht er bloß ein paar Engeln einen Befehl zu geben, kümmere dich mal um die Gesellschaft da unten. Aber unsere Schuld sühnen, das hat in sein Herz hineingeschnitten. Im Alten Testament finden wir viele wunderbare Aussagen über die Liebe Gottes. Ich will einige lesen. Jesaja 54, Vers 10. Da sagt Gott: Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Güte wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und ein wunderschönes Wort steht auch in Jesaja 31, Vers 3. Da heißt es: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Jetzt kann natürlich einer sagen, das hat Gott den Israeliten gesagt. Stimmt. Aber ein ganz großer Unterschied zwischen uns und den Israeliten ist der, dass Gott die Israeliten erwählt hat, dass er uns gekauft hat. Ich lese Jesaja 41, Vers 8.
Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden hergerufen habe und zu welchem ich sprach, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Uns sagt das Wort etwas ganz anderes. 1. Korinther 6, Vers 20: Ihr seid um einen Preis erkauft. Wer ist der Käufer? Gott. Wer ist der Preis? Das Leben seines Sohnes, das er am Kreuz gab. Wir stehen Gott viel näher als die Israeliten. Um einen Preis erkauft. Petrus schreibt: Indem ihr wisset, dass ihr nicht mit Silber oder Gold erlöst worden seid von dem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Der Ausdruck, das ist der stärkste Ausdruck der Liebe Gottes, dass er seinen Sohn gab, und das ist das große Wunder seiner Liebe, dass der Allmächtige sich so zu uns neigt. Und diese Liebe Gottes ist der Ausgangspunkt für alle Erwartungen der Gläubigen. Römer 8, Vers 32. Er ist Gott gemeint, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dieser große Gott liebt uns und erwartet, dass wir ihn lieben. Und die Tragödie ist, dass so viele Christen Gott nicht lieben. Ich habe dir schon mal erzählt, dass Oswald Chambers ganz offen schreibt, dass jahrelang, und er war Lehrer an einer Bibelschule in Schottland, und es waren durch ihn Menschen zum Glauben gekommen, dass jahrelang die Bibel für ihn das langweiligste aller Bücher war. Liebe Brüder und Schwestern, wenn das einmal von uns festgestellt werden könnte, wie viele sitzen in diesem Saal, denen die Bibel das langweiligste aller Bücher ist? Zwingen Sie sich, sie zu lesen. Wenn es dann einen Abend gibt, wo Christen zusammenkommen, um darüber zu sprechen, dann sagen sie, aber die Stunde kannst du vergessen. Das ist doch das Langweiligste, was es gibt. Sie sagen natürlich nicht, das ist so furchtbar langweilig, da wird über Gott gesprochen. Das sagen sie nicht. Nein, das sagen sie nicht. Die sagen nur, die sprechen so langweilig über Gott. Das ist natürlich was anderes. Aber der Unterschied ist einfach da. Da kommen die nicht hin. Und dann, wenn Gott angebetet wird, ach, was sollen sie denn da? Nein, was sollen sie denn da? Ich hörte einmal von einem jungen Mann, der war mit einem jungen Mädchen verlobt. Und die wohnten ungefähr 20 Kilometer auseinander. Das junge Mädchen kam jede Woche mit seinem Auto gefahren und ab und zu in der Woche auch noch. Und dann hat er ihr gesagt, hör mal, ich habe so viel zu tun. Genügt es nicht, wenn wir uns alle 14 Tage sehen? Was sollte sie dazu sagen? Konnte sie ja nichts zu sagen. Er wollte es nur 14 Tage sehen. Vielleicht hatte er dann seine Liebe besonders toll beteuert, wenn sie dann kam, alle 14 Tage. Ob sie sie noch geglaubt hat, ist eine andere Frage. Warum ist Gott uns nicht interessanter? Mit der Frage will ich aufhören. Die Frage wollen wir uns selber stellen. Wie kommt es, dass Gott meine Liebe sucht und ich sie so wenig erwidere? Der Große liebt den Geringen und der Geringe sagt, ach, machen wir es nicht allzu eng. Der Große möchte Verbindung zu dem Kleinen und der Kleine sagt, ich habe da noch so andere Kleine, mit denen vergehe ich lieber als mit dir. Wie kommt es, dass wir Gott nicht mehr lieben? Das ist unser Problem. Ich kann das nicht für dich lösen. Ich kann dir nur sagen, nimm es selber in deine Hand. Bete darüber und durchforsche die Bibel. Erkenne das, was dir fehlt und trachte danach, den Schaden zu beheben. Denen, die Gott lieben, denen gelten die herrlichsten Verheißungen. Möchten wir doch nicht daran vorbeileben. Möchten wir erkennen, worum es geht. Wir können viel reicher sein, wenn wir die Gelegenheit, den Allmächtigen zu lieben, für uns in Anspruch nehmen.